Wir beginnen ein neues Kapitel, und zwar Babun Maja'a fi Sihr. Und zwar geht es um das Sihr. Und ich sage jetzt von vornherein, ich werde ab jetzt auch immer den Begriff Sihr verwenden und nicht den Begriff Zauberei verwenden. Warum? Weil Zauberei verwendet wird im Deutschen, sage ich mal, für Sachen, die nicht immer übereinstimmen müssen mit dem, was wir im Islam unter Zauberei verstehen. Ja? Oder im Islam unter Sihr verstehen. Und der Gelehrte sagte, sprachlich gesehen bedeutet Sihr jede Sache, dessen Ursache insgeheim und unbemerkt wirkt. Jede Sache, dessen Ursache, also jede Sache, die in Erscheinung getreten ist oder gemacht wird und dessen Ursache man nicht offensichtlich sehen kann, die insgeheim wirkt, die unbemerkt wirkt. Ja. Und deswegen sagt man auch, sagt der Rahimahullah Ta'ala, As-Sahar, wir wissen, die Zeit in der letzten Nacht, im letzten Teil der Nacht, wird auch Sahar genannt, diese Zeit. Warum? Weil, wenn man dort Taten begeht, die wenigsten, oder keiner kriegt das mit. Ja? Keiner kriegt das mit. Deswegen wird diese Sache auch Sahar genannt. Und andere Sachen. Ja. Aber in der Scharia bedeutet Sahar, oder Sihr, ich meine Sihr, bestimmte Sachen. Und zwar sagt er, rahimahullah ta'ala, Uqad und Ruqa. Uqad und Ruqa. Und gemeint ist, dass man Dinge liest oder Zeichen hieroglyphenartig, sag ich mal, Jüngler hat, wie wir nicht immer in Ziffern beziffern können, schreibt, wodurch der Sahir, derjenige, der Sihr begeht, die Shayatin in Anspruch nimmt, um demjenigen, auf den er den Sihr anwenden möchte, zu schädigen. Das ist in der Definition ganz einfach. Also noch einmal, man liest Dinge und da schreibt komische Dinge auf, hieroglyphenartige Schriftzeichen auf, das heißt Dinge, die der Sahir selbst kennt, ja? Wodurch der Sahir, der den Sihr macht, demjenigen, der auf den der Sihr angewendet wird, Al-Mas'hur, schaden möchte, indem er die Shayatin zu Hilfe zieht oder zu Hilfe bittet oder indem er die Shayatin darum verwendet, um diese Person zu schädigen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Baqarah im 102. Vers, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Doch sie können damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Doch sie können damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Das ist die erste Art von Sihr. Und der wichtige Teil an dieser Definition ist, dass sie durch Shayatin, durch Satane, versuchen, jemandem zu schaden. Das heißt, sie bitten um Hilfe bei diesen Satanen, ja, damit sie jemandem anderes schaden können dadurch. Das war also der erste Teil von die erste Art von Sihr. Die zweite Art von Sihr ist, dass der Sahir Dinge verwendet, Substanzen verwendet, sei es pflanzliche Substanzen Substanzen aus Pflanzen oder anderes, wodurch er den Körper des Mas'hur, das heißt, auf den der Sihr angewendet wird, oder seinen Verstand, oder seinen Willen, oder seine Neigung beeinträchtigt. Das heißt, indem er dem Mas'hur etwas gibt, ein Mittel verabreicht, wodurch der Verstand, oder der Wille, oder seine Neigung beeinträchtigt wird. Wie zum Beispiel, was meine ich mit seiner Neigung? Wir wissen, dass eine Art von Sihr, die Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran angesprochen hat, in der gleichen Ayah, die wir vorhin gelesen haben, dass der Sahir durch den Sihr kann er einen Mann von seiner Frau trennen. Das heißt, er kann dazu bringen, dass ein Mann seine Frau nicht mehr mag oder eine Frau ihren Mann nicht mehr mag und dass es dadurch Streitigkeiten gibt unter ihnen beiden. Diese Sache, also, ist eine Form des Sihr, und das ist gemeint mit seiner Neigung oder seinem Wille oder seinem Verstand. Es kann sein, dass sein Verstand zu sehr beeinflusst wird, dass er sogar verrückt wird, oder es kann sein, dass sein Verstand so beeinflusst wird, dass er Dinge sieht, die eigentlich nicht stimmen. Wie zum Beispiel passiert es dem Musa alayhi salatu wassalam. Wo Allah subhanahu wa ta'ala über ihn sagt, in Surat, im Koran sagt über ihn, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass diese Zauberer, As-Sahara, jetzt habe ich das Wort trotzdem gesagt, As-Sahara, aber diese Sahara, das heißt Lugat von Sahir, haben ihm etwas vorgemacht, Musa etwas vorgemacht und den Leuten außenrum, dass sie gedacht haben, dass die Stöcke, die diese Zauberer geworfen haben, die Sahara geworfen haben, sich bewegen. Sie haben gedacht, sie bewegen sich. Aber in Wirklichkeit bewegen sie nicht. Und deswegen wissen wir, dass aus dieser Sache wissen wir eine ganz wichtige Sache. Und zwar, der Sahir kann nicht, wie man denkt, wenn man das Wort im deutschen Zauberer verwendet, eine Sache umwandeln, eine in eine andere Sache. Sondern der Sahir kann maximal die Sachen machen, die wir gesagt haben. Und in diesem konkreten Fall, er kann dich dazu bringen, dass du denkst, hier dieser Stock bewegt sich. Oder du denkst, du siehst etwas, was eigentlich gar nicht passiert. Wie es Musa a.s. passiert ist. Und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ebenfalls passiert ist, weil die Juden auf ihn Sihr angewandt haben. Ja? Und wie war das Sihr in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Und zwar dachte er a.s., dass er den Beistand bei seiner Frau ausgeübt hat, obwohl er es nicht ausgeübt hat. Das war der Sihr, der bei ihm gewirkt hat, a.s. Und nicht, wie manche Leute denken, manche Orientalisten und andere, die sagen, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf ihn hat man Zauberei gewirkt, ja, und deswegen konnte er dann nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was Wahi ist und was nicht Wahi ist, und deswegen kann der Islam nicht richtig überbracht worden sein von ihm sallallahu alaihi wasallam. Quatsch. Ich meine, wenn man ehrlich ist, entweder wir nehmen die Quellen der Muslime oder wir nehmen sie nicht. Wenn wir sie nehmen, und das ist unsere einzige Quelle über den Islam, Alhamdulillah, und es gibt auch keine anderen, Alhamdulillah, es gibt keine anderen Quellen, die ich kenne, die über den Propheten berichtet haben, was er gesagt hat, was er getan hat, aus meinetwegen zeitgenössischen Reichen von damals. Ja? Aber wenn wir schon die islamische Literatur nehmen, dann müssen wir sie auch komplett nehmen, wie sie ist, wenn wir nicht einen Teil nehmen und einen Teil nicht nehmen. Nun sind wir wie die Juden wieder noch einmal. Wir nehmen einen Teil und verlassen einen Teil, und das bedeutet, dass wir also nicht uns gegenüber die Wahrheit sprechen. Ja. Also, aus dieser Zweiteilung, die ich gerade eben erwähnt habe, ergibt sich Folgendes, liebe Geschwister. Aus dieser Zweiteilung ergibt sich, dass manche Art von Sihr ist Schirk und manche Art von Sihr ist kein Schirk. Diejenige Art von Sihr, die Schirk ist, ist diejenige, in der man sich der Shayatin bedient. Indem man bei den Shayatin um Hilfe sucht, dass sie einem helfen. Denn sie helfen einem nicht, es sei denn, man begeht Kufr und Schirk normalerweise. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Baqarah, im 102. Vers, immer noch auf der Seite 16, sagte er, nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen, den Menschen das beibrachten. Also jeder, der das begeht, begeht Kufr. Begeht Kufr zweifellos. Ja? Und dadurch wissen wir, dass es eine Form von Sihr gibt, die Schirk ist. Die andere Form ist Übertretung in Bezug auf Allahs Gesetze und ist Frevelei und geschieht durch eben Betrug, Art von Betrug durch Mittel, Chemikalien, pflanzliche Stoffe, ähnliches, wodurch man den anderen versucht zu beeinflussen. Und dessen Ursachen, wie ich gesagt habe, bei dem Sahir bekannt sind, aber bei den meisten Menschen eben nicht bekannt sind, deswegen nennt man es Sihr, eben etwas Verborgenes. Etwas, dessen Ursache unbemerkt wirkt. Dann eine Angelegenheit, weil es eben jetzt dazu passt, und zwar der Sahir wird im Islam hingerichtet. Der Sahir im Islam verdient die Todesstrafe. Okay? Und die Frage ist, wenn er hingerichtet ist, warum wird er hingerichtet? Wird er hingerichtet, weil er Kafir ist? Oder wird er hingerichtet, weil er diese gewaltige Sünde begangen hat? Und die Antwort ist wieder, es kommt darauf an, auf welche Art er diesen Sihr gemacht hat. Die erste oder auf die zweite Art. Ja. Aber wenn er den Sihr begangen hat auf die erste Art, dass er Shayatin um Hilfe gebetet hat und sich ihnen genähert hat und sie angebetet hat, dann und angebetet hat, meine ich damit die islamische Definition von Anbetung, nicht irgendeine, die man als deutscher Mensch auch versteht. Ja. wenn sie das gemacht haben, dann wird er als Murtad hingerichtet. Also ein ganz normaler Murtad hingerichtet. Und wenn er das nicht, wenn er das gemacht hat mit der zweiten Kategorie, dann wird er als Sa'il hingerichtet, wie ein Sa'il hingerichtet, als jemand, der sich stürzt auf die Seelen der Menschen, also sie versucht zu umzubringen, ihnen zu schaden und ähnliches. Ja. Solch eine Person wird ebenfalls hingerichtet, zweifellos. Aber in beiden Fällen wird das geschieht das. Aber es gibt einen Angelegenheitsfall bei den Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, wenn er Tauber macht, dann wird er nicht hingerichtet. Manche sagen, wenn er Tauber macht, wird er hingerichtet. Imam Malik, rahimahullah, wie ihn bekannt, dass er gesagt hat, also wenn er, auch wenn er Tauber macht, und wir ergreifen ihn, dann richten wir trotzdem hin, weil wir nicht wissen, was er später noch vorhat. Aber wir sagen, wallahu a'lam, richtiger ist, dass die Tauber von ihm auch akzeptiert, solange man ihn bekommt, erwischt, bevor er Tauber gemacht hat. Oder anders ausgedrückt, wenn ich das nicht falsch verstehe. Wenn man ihn erwischt, man hat vorher schon Tauber gemacht, dann kann er ihn freilassen. Aber wenn man ihn erwischt und danach beginnt der Tauber, das geht nicht. Ja. Warum? Weil der, weil jetzt ist die Strafe schon zum Regierenden gelangt und dann hat der Richter das letzte Wort in dieser Angelegenheit. Aber wir wissen, liebe Geschwister, das ist der feine Unterschied zwischen dem Al-Had. Wir wissen, das ist der feine Unterschied zwischen Al-Had im Islam. Had ist eine Strafe. Eine Had-Strafe im Islam, in der Scharia, ist eine Strafe, die, wenn die zum Richter gelangt, dann muss der Richter es umsetzen. Dazu gehört zum Beispiel Alkohol trinken. Ja? Wenn das zum Richter gelangt, oder Diebstahl, ja, dann muss der Richter es umsetzen. Dann kann niemand mehr sagen, gutes Wort einlegen oder etwas machen, das geht überhaupt nicht mehr. Ja? Aber bei den anderen Straftaten, da kann es sehr wohl sein, also die keine Hudud sind, dass der Regierende sagt, ja, also ich lasse dich trotzdem frei und der Richter sagt, ich bestrafe dich trotzdem nicht. Ja? Das ist der Unterschied zwischen den Had-Strafen und den anderen Strafen. Ja. Dann, liebe Geschwister, machen wir weiter. Und zwar hat der Autor einen Vers erwähnt, und zwar immer noch den aus Surat al-Baqarah. Sagt er, rahimahullah ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Und sie wussten doch, dass wer es erkaufte am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Und sie wussten, dass jemand, der es erkaufte, das heißt den Sihr, dass er daran, dann am Jenseits hat er keinen Anteil mehr. Und damit ist gemeint, entweder er ist, weil er kafir geworden ist, oder seine gesamten Taten zunichte geworden sind. Ja. Denn wir wissen, dass das so eine Sache ist, Kufr ist eine Katastrophe, und dadurch ist es Allah ein leichtes, der deine Taten zunichte macht. Dann hat der Autor, rahimahullah ta'ala, einen weiteren Vers erwähnt. Und zwar, يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ aus Surat al-Nisa, Vers 51. Und zwar ist in diesem Vers gemeint, also übersetzt heißt es, sie glauben an Al-Jibit und sie glauben an Tagut. Und gemeint ist in diesem Vers, liebe Geschwister, die Juden. Gemeint ist in diesem Vers die Juden, wie wir im Tafsir also gelernt haben. Und zwar ging es um das berühmte Ereignis, wo sinngemäß die Kuffar, die Mushrikin, zu den Juden gesagt haben, sagt mal, wer ist besser? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seine Freunde und seine Religion, oder wir, Mushrikin, mit unseren ganzen Göttern? Ja. Und dann haben die Juden geantwortet, natürlich ihr seid viel besser als sie. Ja. Und das ist die größte Falschzeugnisaussage, die man sich vorstellen kann, weil sie sind Ahlul Kitab, sie sind ein Volk, das eine Schrift hat, und sie sind ein Volk, von dem man erwartet hat, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig sein werden, die Wahrheit sagen werden, wenn sie wissen, dass das Tawhid die Wahrheit sein muss. Sie wissen, es kann ja nicht sein, dass das Schiff hier das wahr ist. Wenn sie gesagt hätten, gleich schlimm, okay, aber wie soll es gehen, dass der Schiff besser ist als das Tawhid? Geht ja gar nicht. Auf jeden Fall. Al-Jibit hat Umar, radiallahu anhu, ausgelegt als Sihr. Das heißt, die glauben an Sihr. und At-Tagut, At-Tagut ist der Shaitan. At-Tagut ist der Shaitan. Und wir wissen, dass das ist eine Auslegung gemäß einem Teil dessen, was diese Worte bedeuten. Im Tafsir findet man das sehr, sehr oft. Du findest zum Beispiel, machen wir das Beispiel am besten, was der Gelehrte auch, rahimahullah ta'ala, erwähnt. Und zwar, hört euch mal den folgenden Vers an. Ein Beispiel für was? Das im Tafsir manchmal findet man, dass ein Tafsir-Gelehrte sagt, dieser Vers bedeutet das und das. Und der nächste sagt, dieser Vers bedeutet das und das. Aber in Wirklichkeit, sie meinen damit nicht etwas Gegensätzliches, sondern beides, was sie sagen, stimmt. Und denn warum? Denn sie interpretieren den Vers gemäß dessen, was ein Teil der Versbedeutung ist. Ein Teil der Versbedeutung ist. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Fatir, Surat 35, Vers 32, hierauf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten zum Erbe. Mancher von ihnen tut sich selbst Unrecht, mancher von ihnen zeigt ein gemäßigtes Verhalten und mancher von ihnen geht mit den Dingen mit Allahs Erlaubnis voran. Also manche, denen Allah das Buch gegeben hat, sind ungerecht gestellt gegen das heißt, sie halten sich nicht an das Buch. Und manche halten sich halb daran, sinngemäß, ja, und manche gehen sogar mit guten Taten voran, sind die vorausgehalten vor den anderen guten Menschen. Manche Gelehrte haben diesen Vers ausgelegt und gesagt, derjenige, der sich selbst Unrecht zutut, ist derjenige, der erst betet, wenn die Zeit des Gebetes ausgetreten ist. Und der zweite ist derjenige, der am Ende der Zeit betet. Und der dritte ist derjenige, der zu Beginn der Zeit sein Gebet verrichtet. Und die Ayah sagt, redet überhaupt nicht vom Gebet. Aber dass das natürlich ein Teil dessen ist, was Allah in diesem Vers gemeint hat, ist klar. Denn wer sich an das Buch hält, an den Koran hält, natürlich betet er zur richtigen Zeit. Und er gehört auch zu den Vorausgehalten, weil er sich an den Koran komplett hält. Ja? Und der, der sich halb dran hält, der betet aber nicht zur besten Zeit. Und der, der sich selbst Unrecht zufügt, betet erst danach. Aber wenn er gar nicht betet, kein muss. Egal, wie dieser Kafir. Deswegen da ist der nicht erwähnt. Ja? Aber der, der sich Unrecht tut, an dem das Buch gegeben worden ist, der betet dann nach der Zeit. Ja? Und natürlich, das ist eine Katastrophe schon genug. Und wenn jetzt jemand anderes den Vers anders auslegen würde und sagt, die erste Gruppe von Gläubigen ist gemeint, diejenigen, die Zakat bezahlen und Sadaqa geben. Und die zweite sind die, die nur Zakat geben und die dritte Teil sind die, die gar nichts geben. Ja? Dann wäre er auch dabei. Dann könnte man auch nicht sagen, dass er gesagt hat, das ist falsch. Ja? Sondern das ist ein Beispiel von vielen Beispielen, die sich darunter die darunter zusammengefasst werden. Ja? Und genauso ist die Aussage von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, verstehen? Denn allgemein Tagut, haben wir gesagt, bedeutet noch mehr als das. Und zwar jeder, der angebetet wird, ja, und damit zufrieden ist und das weiß, der es weiß und damit zufrieden ist, jemandem, dem gehorcht wird, obwohl er etwas anordnet, was gegen den Islam ist, ja, dann ist er auch ein Tagut und möge Allah uns davor bewahren. Aber wir haben davor, Alhamdulillah, ausführlich schon über diesen Vers geredet. Jabir radiallahu anhu arda sagte folgendes: At-Tawaghitu Kuhan kana yanzilu alayhim ash-shaytan fi kulli hayyin wahid. Er sagte radiallahu anhu, die Tawaghit sind Wahrsager. Die Tawarit sind Wahrsager in jedem Viertel der Araber. In jedem Viertel der Araber gab es einen Wahrsager, der Shayatin zu Rate gezogen hat, der sich bei ihnen um Hilfe gebeten hat, sodass sie ihm helfen konnten. Und wir haben die Shayatin ihm geholfen, wissen wir, denn die Shayatin von den Jinn, sie hören manchmal ab, was die Engel in der höchsten Engelschar sagen, das haben wir ausführlich besprochen, und dann können sie das dem Wahrsager mitteilen. Und dann weiß der Wahrsager tatsächlich, was morgen geschieht oder in der Zukunft geschehen wird. Und dann denken die Leute, der Wahrsager kennt die Zukunft und werden natürlich ungläubig und a'yadu billah. In Wirklichkeit hat er nur das gewusst, was dieser Shaytan von den Engeln erfahren hat. Und der Tafsir von Jabir, als auch der Tafsir von Umar, von Jabir ibn Abdullah, ist eben nur ein Teil dessen, was diese Worte bedeuten. Na. Abu Huraira, radiallahu anhu, da sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, sagte, ich tenne Bustab al-Mubiqat, vermeidet die sieben Vernichtenden. Qalu ya Rasulallah, wa ma hunna, sagt der Gesandte Allah, was sind diese sieben Vernichtenden? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, ash-shirku billah, ash-shirk, as-sihr, das ist unser Thema. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق und das Töten der Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer durch Recht. وأكل الربا und das Verzehren des Riba. وأكل مال اليتيم und das Verzehren des Vermögens des Waisen. والتولي يوم الزحف Fahnenflucht. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات und den Achtlosen oder den Unachtsamen Gläubigen und Unachtsamen werde ich noch erläutern später, den Unachtsamen Gläubigen Frauen Sinna vorzuwerfen, wa liyaadu billah. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith, diese Geschichte, über den können wir uns eigentlich lang unterhalten, aber ich sehe keinen großen Grund, warum wir uns lange zum Beispiel über Riba unterhalten sollten und warum wir, das wird zwar in der Erklärung zum Beispiel jetzt erklärt, warum was Riba bedeutet und so weiter, ja? Aber ich sehe nicht keinen Grund, warum wir uns darüber länger unterhalten sollten, weil es geht jetzt hier hauptsächlich um At-Tawhid und in zweiter Stufe geht es um As-Sihr und die Art von Schild, die es gibt. Ja. As-Sab' al-Mubiqat, diese sieben vernichtenden Sünden sind nicht alle, es sind nicht nur sieben, die vernichtend sind, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, es gibt sieben vernichtende Sünden, die ihr vermeiden müsst. Und damit die Leute sich merken können, die Zahl, und dann macht es einem einfacher, es auswendig zu lernen. Wallahu ta'ala a'lam. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, es gibt sieben, die im Schatten Allahs sein werden, an dem einen Tag, an dem es keinen Schatten geben wird, außer dem Schatten Allahs. Und dafür gibt es also viele Beispiele. Zum Beispiel sagt der Prophet einmal Hadith, es gibt drei Eigenschaften eines Falsches. Eins, zwei, drei. Aber es gibt einmal Hadith, wo eine vierte Eigenschaft auch erwähnt wird. Wie dem auch sei. Jetzt eine wichtige Sache. Der Prophet sagt, und das hilft uns auch beim Diskutieren. Der Prophet sagte, ijtanibu, das heißt, vermeidet die sieben vernichtenden Sünden. Und manche Leute, auf Deutsch sagt man Schlauberger, die sagen, im Koran ist nicht Alkohol verboten worden. Sondern im Koran hat Allah subhanahu nur gesagt, dass wir dem Alkohol aus dem Weg gehen sollen. Und die sagen, dieser Hadith beweist wieder, und auch mehr als ein Vers aus dem Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Verb ijtanibu verwendet hat bei den schlimmsten Sünden überhaupt. Und zwar bei Ashirk und bei Alkohol und bei anderen und bei Glücksspiel und Losfallen und ähnlichem. Das heißt, bei Ashirk hier, darum geht es hauptsächlich. Warum? Weil eine Sache zu vermeiden heißt, du kommst nicht mal in die Nähe. Eine Sache zu vermeiden heißt, du kommst nicht mal in die Nähe. Aber eine Sache nicht zu tun, das heißt, du kannst daneben sein, einer tut was verboten, tut was nicht verboten ist. Theoretisch kann sein, ja. Und deswegen ist uns auch verboten worden, am gleichen Tisch zu sitzen, wie jemand, der Alkohol trinkt. Aber mir ist nicht bekannt, dass uns verboten worden ist, am gleichen Tisch zu sitzen, wenn jemand zum Beispiel, sagen wir mal, Schweinefleisch isst. Ja. Zumindest wird natürlich allgemein, wir sollen die Orte verlassen, die gesündigt wird, das wissen wir. Ja. Aber was im Hadith erwähnt wird über den Alkohol, dass alle verflucht werden, die an dem Tisch dann sitzen, das ist nicht überliefert, nach meinem Wissen, in Bezug auf andere Sachen als Alkohol. Ja? Also Bezug besonders auf jetzt zum Beispiel meinetwegen Fleisch, das nicht auf die islamische Art geschlachtet worden ist. Ja? Wallahu a'lam. Und deswegen, das Wort Ijtanibu, also ist noch viel gewaltiger als das. Das muss ich also davon weit, weit entfernen. Möge Allah uns dazu den Erfolg dazu verleihen. Ja? Und erwähnte dazu, darunter ist Sihr, das gehört dazu zu den sieben Mubiqat, die vernichtenden Sünden, weil dadurch wird der Islam einem weggenommen und man wird die Tatenwelt vernichtet und man hat, als hätte man niemals eine gute Tat verrichtet, wal'iyadu billah. Na, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, qatlun nafs, und das Ermorden der Seele, die Allah verboten hat zu ermorden, außer zu Recht. Das wissen wir, was meint damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er meint damit, natürlich die Seele eines Menschen. Okay, das ist nicht im Hadith erwähnt, aber das muss man erklären. Und damit ist nicht gemeint die Seele eines Tieres. Auch wenn man nicht ein Tier einfach so umbringen darf, Aber sollte man ein Tier umbringen, absichtlich, ohne einen rechtmäßigen Grund, dann ist das mit Sicherheit nicht so, wie wenn man eine Seele tötet, die Allah verboten hat zu töten. Und die Seelen, die Allah verboten hat zu töten, die Menschen sind vier. Vier Gruppen von Menschen, die Allah verboten hat zu töten. Die erste Gruppe sind die Gläubigen, also die Muslime. Die zweite Gruppe sind Al-Zimmin, das heißt die Ahl-Zimma. Das heißt, diejenigen Muslimen, denen sie einen Vertrag haben und die den muslimischen Staat die Jizya zahlt. Und die dritte Kategorie ist Al-Mu'ahadun. Der Mu'ahad, das ist diejenigen zwischen denen und uns, die ein Vertrag ist. Dass weder sie uns bekämpfen, noch die, dass wir die zusammen ohne das eine gegen den anderen vorgeht. Und die vierte Art ist Al-Musta'min. Das ist derjenige, der verlangt hat, dass man ihm Sicherheit gewährleistet, weil er zum Beispiel in den islamischen Land einreisen möchte, handeln möchte und dann wieder abreisen möchte. Oder ein Verwandter von einem Muslim, der ein Muschrik ist, möchte ins muslimische Land einreisen, und ein Muslim sagt, ich nehme ihn meine Obhut und niemand darf ihm etwas antun. Ja? Das ist auch ein Muslim. Ja. Und dann sagt, warum sagte der Prophet, diese Menschen alle, diese vier, darf man nicht töten, außer zu Recht. Außer zu Recht, weil der Prophet drei Gründe genannt hat, warum jemand trotzdem zu Recht umgebracht werden könnte. Und zwar sagte einmal der Mord selbst. Und natürlich, die Details lassen wir für den Fiqh, und ich würde falsch sprechen jetzt, ja. Aber die Ermordung, dann als Zina des Tayyib, das heißt derjenige, der verheiratet war oder verheiratet ist, und derjenige, der den Islam verlässt. At-Tariq li-Dini al-Mufarif li-Jama'a. Derjenige, der die Gemeinschaft verlässt, der den Islam verlässt, der die Religion verlässt. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine weitere von den Mubiqat erwähnt, und zwar, dass man am Tag einer Schlacht, oder während man in der Schlacht ist, die Reihen treffen aufeinander, begeht man Fahnenflucht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Ausnahmen gemacht. Und diese zwei Ausnahmen wollen wir uns einmal anschauen, und zwar in Surat Al-Anfal auf der Seite 178. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 16. Vers Surat Al-Anfal: Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf oder er schließt sich einer anderen Schar an, zieht sich fürwahr Zorn von Allah zu, und sein Zufluchtsort ist die Hölle, ein schlimmer Ausgang. Das ist also eine große Sünde, dass man während der Schlacht weg abhaut, Fahnenflucht begeht. Außer in den drei Fällen, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat. Und wir sagen auch hier, die Details überlassen wir im Fiqh, müssen wir uns nicht darüber lang unterhalten. Und dann die letzte und siebte Sache, die der Prophet Sasser erwähnt hat, ist, dass man den ahnungslosen, gläubigen, freien Frauen vorwirft, Zina begangen zu haben. Die freien Frauen, gemeint ist die Gegner von den Sklavinnen. Nicht, dass es da erlaubt wäre, aber es ist bei den freien Frauen schlimmer. Al-Rafilat, die Ahnungslosen, was heißt ahnungslos? Das ist ein Schimpfwort? Nein. Ist ein Lob gemeint. Ahnungslos ist ja, sie haben von Sünde keine Ahnung gemeint. Ahnungslos, sie wissen nicht von Sinne etwas. Ja? Das heißt, sie würden niemals auf die Idee bekommen, so eine Abscheulichkeit zu begehen. Und Al-Mu'minat, klar, dass sie gläubig sind. Und das heißt also nicht, damit gemeint sind die Ungläubigen. Und auch darüber können wir uns lang und breit unterhalten. Dann hat der Autor, rahimahullah ta'ala, einen weiteren Hadith erwähnt von Jundub, und zwar, aber hier ist nicht gemeint der Sahabi Jundub ibn Abdullah, sondern gemeint ist damit Jundub al-Khair. Er sagte, rahimahullah, haddu sahiri darbatun bis-saif. Er sagte, das Urteil, oder das Strafurteil, sagt man, die Strafe desjenigen, der Sahr begeht, ist, dass er mit dem Schwert hingerichtet wird. Und was uns interessiert eigentlich von dieser Sache ist folgendes, und zwar, dass er gesagt hat, Ihr wisst, dieser Hadith wird überliefert auch über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber At-Tirmidhi rahimahullah sagt, der Hadith ist mawquf. Das heißt, der Sahabi hat es gesagt und nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, das Richtige ist, dass eben der Sahabi es gesagt hat und nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Dann gibt es eine weitere Überlieferung, in der Umar ibn Khattab radiallahu anhu auch gesagt hat, أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحر فهذا عمر الخطاب geschrieben an seine Statthalter und oder an einen Statthalter und angeordnet, dass die Zauberer, wenn man das Wort Zauberer verwendet, die Sawahir, Plural von Sahir, sieht man im Arabischen gibt es mehr als ein Plural für dieses Wort, gibt es Sahara, das Sahirun und das Sawahir, hat angeordnet, dass man die Sahara umbringen soll und dann hat man drei von ihnen hingerichtet. Und ebenso Hafsa radiallahu anha wa arda, und der Hadith ist bei Bukhari und anderswo sagte, dass sie hat sich beschwert, dass dass ihre Nachbarin auf sie Sihr angewandt hat und dann hat sie das also reklamiert oder hat sie das hat sich beschwert darüber und dann wurde diese Nachbarin von ihr hingerichtet. Und da sagen wir nicht, das ist schlechte Nachbarschaft. Gute Nachbarschaft. Aber es ist ja auch gut für den übrigens, also wenn man so sieht, ja, wenn man das betrachtet, weil wir glauben ja an Yawm al-Qiyam. Und wir glauben ja an die ewige Hölle. Wir glauben an ewige Jannah. Das heißt, dieser Sahir, wenn wir dafür sorgen, dass er also nicht mit dem Sihr weitermachen kann, ist gut für ihn. So schlimm es auch klingen mag, aber es ist gut für ihn, damit er nicht noch damit weitermacht. Ja. Naja, auf jeden Fall, diese Leute verbreiten viel Unheil und Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa ta'ala sagte, dies ist überliefert über drei Freunden des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar, dass also der Sahir umgebracht worden ist. Über Umar, über Hafsa und über Jundub al-Khair, den wir gerade eben erwähnt haben. Radiallahu anhu wa ta'ala. Ja. Liebe Geschwister, machen wir kurz, Alhamdulillah, 2 Minuten Pause und dann machen wir inshallah weiter. Sallallahu alaihi wa sallam.